Ja, vielen Dank für das sehr schöne Lied. Hat mich gefreut. Das heutige Thema heißt König Asa, ein Mensch wie du und ich. Und bevor ich näher König Asa beleuchten möchte, würde ich gerne den geschichtlichen Kontext kurz anreißen. König Asa wächst auf in einem geteilten Königreich. Wir haben einmal das Nordreich und wir haben einmal das Südreich. Und der Großvater von Asa ist Rehabeam. Und Rehabeam ist der Sohn von Salomo. Folglich ist Salomo Asas Großvater. Urgroßvater, genau. Der bekannte und mächtige Salomo. Groß an Weisheit, groß an Macht und groß an Reichtum. Und genau dieser Salomo hat zu verantworten, dass sich das Reich teilt. Und ich möchte mit euch kurz diesen Abschnitt lesen in 1. Könige Kapitel 11. 1. Könige Kapitel 11, ab Vers 4 bis 13. So, 1. Könige, Kapitel 11, ab Vers 4 bis 13. Als Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So folgte Salomo der Astarte nach, der Göttin der Sidonia und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war vor dem Herrn und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, und für Moloch, den Gräuel der Ammoniter. So tat er für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm genau dies geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern folgen sollte. Aber er hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sagte der Herr zu Salomo: Weil solches bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Satzungen nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und deinem Knecht geben. Doch um deines Vaters David willen will ich es nicht zu deiner Zeit tun, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch ich will ihm nicht das ganze Reich entreißen, einen Stamm will ich deinen Sohn geben. Um Davids, meines Knechts, willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Wir sehen, Salomos Herz war nicht ungeteilt, Folge, das Reich teilte sich. Und wir merken hier diese Ironie bei und genau dieses Prinzip, dass die Folge der Sünde sich in der Sünde wiederfindet, finden wir in der Bibel ganz häufig. Beispielsweise lesen wir im Buch Daniel von Daniel selbst, wo Fürsten und Provinzstatthalter geplant haben, ihn zu töten, und schlussendlich schaffen sie es, ihn in die Löwengrube zu schmeißen. Gott greift ein, hält die Löwen zurück. Schlussendlich wird Daniel befreit. Und wo? Und was passiert mit den Provinzstatthaltern, mit den Fürsten? Auch hier diese Ironie Gottes. Genau diese Männer, die Daniel geplant haben, umzubringen, diese Männer werden zu den Löwen geschmissen. Ein zweites Beispiel lesen wir im Buch Esther von Mardochai und dem bösen Haman. Haman plant, Mardochai zu ermorden, sucht sich schon einen Baum aus, wo er Mardochai erhängen kann. Und wir sehen auch hier die Ironie, schlussendlich hängt Haman an dem Baum, den er ausgesucht hat, für Mardochai. Und das dritte Beispiel, was ich anführen möchte, ist der König David selbst. König David begeht Ehebruch mit Bathseba und Gott sagt ihm, du hast es heimlich getan. Siehe, dein Nächster wird kommen und er wird es öffentlich tun. Und wir kennen die Geschichte, der Nächste war sein eigener Sohn Absalom, der mit den Frauen Davids öffentlich geschlafen hat. Wir sehen, Ehebruch ist heimlich passiert und wir sehen auf der anderen Seite die Folge, auch das Ehebruch. Und genau das hat Salomo erfahren müssen. Er hat ein ungeteiltes Herz gehabt, er hatte nicht ein ungeteiltes Herz gehabt und Gott teilt das Reich. Und in dieser Zeit wächst Asa auf und später wird er König über das Südreich. Und über Asa wird insgesamt 4 Kapitel berichtet, einmal in Kapitel 15, 1. Könige, und 3 Kapitel im zweiten Buch der Chronik. Und diese 3 Kapitel aus dem zweiten Buch der Chronik möchte ich mit euch heute anschauen. Also Kapitel 14, 15 und 16. Zweite Buch Chronik, Kapitel 14, 15 und 16. Ich werde nur auszugsweise aus diesen Kapiteln rauslesen. Also ich möchte euch Mut machen, diese 3 Kapitel mal zu Hause zu lesen. Ein sehr, sehr spannender Abschnitt. Kapitel 14 habe ich umschrieben mit Asa vertraut Gott und erfährt einen großen Sieg. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 14. Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, und beseitigte die fremden Altäre, die Höhen, zerbrach die Säulen und hieb die Aschera-Bilder ab und ließ Juda sagen, dass sie den Herrn, den Gott, ihren Väter suchten und nach dem Gesetz und Gebot täten. Und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, denn das Königreich war ruhig unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land in diesen Jahren ruhig und kein Kampf gegen ihn war. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Also Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn. Er fing an, den ganzen Götzenkult zu beseitigen, was sein Urgroßvater eingeführt hat. Und Gott schenkt Asa Ruhe. Und ich denke, wir können uns in Asas Lage sehr gut hineinversetzen, wie wichtig es für einen König ist, auch Ruhe zu haben für das Land. Und er nutzt diese Ruhe, um Städte zu bauen. Doch wie bei jedem Gläubigen bleibt diese Ruhe nicht ein Leben lang, sondern auch Asa muss durch Prüfungen gehen. Er muss sich Herausforderungen stellen. Und ich glaube, das, was jetzt kommt, war für Asa wirklich die größte Prüfung. Und zwar lesen wir ab Vers 7 weiter, 7 bis 9. Asa hatte eine Heereskraft, 300.000 aus Juda, die Schild und Speer trugen, und 280.000 aus Benjamin, die Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten. Diese alle waren starke Helden. Es zog aber gegen sie aus Serach, der Kuschiter, mit einer Heereskraft von 1.000.000, dazu 300 Wagen, und sie kamen bis nach Marescha. Asa zog aus ihm entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Marescha. Müssen Sie sich mal vorstellen, du ziehst aus und du merkst, was für eine gewaltige Heereskraft dein Feind hat. Ich weiß nicht, ob Asa die Zahl wusste, 1.000.000. Ich meine, es wurde ja nachträglich aufgeschrieben. Wir wissen es. 1.000.000, das müssen wir uns mal vorstellen, 1.000.000 Männer, das ist eine Größe von Köln. Köln hat ungefähr eine Einwohnerzahl von circa 1.000.000. Und was tut Asa in dieser Situation? Das einzig Richtige. Wir lesen Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an: Herr, es ist bei dir kein Unterschied, zu helfen unter vielen oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gekommen. Herr unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Asa ruft zum Herrn und vermutlich weiß er das, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein ist, dass er diesen Krieg gewinnen kann. Und er ruft zum Herrn und wir lesen weiter Vers 11 und 12. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass sie flohen und Asa jagte ihnen nach mit dem Volk, das bei ihm war, bis nach Gera. Und die Kuschiter fielen, sodass keiner von ihnen lebendig blieb, sondern sie wurden vor dem Herrn und vor seinem Heerlager geschlagen. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Asa vertraut Gott und erfährt einen großen Sieg. Kapitel 15 habe ich umschrieben mit Asas Freude am Herrn. Und da möchte ich die Verse 14 und 15 lesen. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Freudengeschrei, mit Trompeten und Posaunen. Ganz Juda war fröhlich über dem Eid, denn sie hatten von ganzem Herzen geschworen und sie suchten ihn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen finden und der Herr gab ihnen Ruhe. Wieder diese Ruhe. Kapitel 15 sagt uns aber auch noch mehr über Asa, seinen Charakter. Wir sehen zum Beispiel in Vers 16, wie konsequent Asa war. Auch setzte Asa, der König, seine Mutter Macha ab, sodass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gestiftet hatte. Und Asa rottete ihr Gräuelbild aus und zerstieß es und verbrannte es am Bach Kidron. Also selbst vor seiner eigenen Mutter macht er nicht Halt und er sieht, was seine Mutter getan hat und er ist konsequent. Er setzt sie ab. Hinzu kommt noch, dass er dieses Gräuelbild verbrennt. Da musste ich so ein bisschen an unsere Regierung denken, wo ich denke, okay, unsere Regierenden, sie haben sich jetzt schon ziemlich fest an den Sattel gekrallt. Wir hören von Lügen, wir hören von falschen Entscheidungen, wir hören, wie unsere Wirtschaft gegen die Wand gefahren wird und hören wir, dass irgendeiner in der Verantwortung steht, dass er zurücktritt? Nein, das hören wir nicht in unserer Regierung. Aber Asa ist konsequent und setzt seine Mutter ab. Denn er weiß ganz genau, dass dieser ganze Götzenkult Unheil für sein Reich bedeutet. Vers 17. Aber die Höhen in Israel wurden nicht abgetan. Doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. Er ist nicht nur konsequent, er ist auch rechtschaffen vor dem Herrn. Und, das ist der dritte Punkt, Asa ist freigebig. Wir lesen weiter. Und er brachte ein ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte. Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Krieg bis an das 35. Jahr des Königreiches Asas. Soweit das Kapitel 15. In Kapitel 16 erfährt Asa eine weitere Prüfung. Und ich habe dieses Kapitel umschrieben mit Asas Fall. Und zwar lasst uns ab Vers 1 lesen bis 5. Im 36. Jahr des Königreiches Asas zog Baasha, der Königreich Israels, gegen Juda herauf. Also der König Baasha ist der König vom Nordreich. gegen Juda herauf und baute Rama, um Asa, dem König Judas, Einzug und Auszug verwehren. Und vermutlich hängt es davon ab, dass in Kapitel 15, Vers 9b heißt es, denn sie liefen in Menge aus Israel zum Über, also zu Asa, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und genau das wollte vermutlich der König von Baschan vermeiden, dass die Leute aus dem Nordreich überliefen. Wir lesen weiter. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum habe ich dir Silber und Gold gesandt, damit du den Bund mit Baasha, dem König Israels, fahren lässt, damit er von mir abzieht. Ben-Hadad gehorchte dem König Asa und sandte seine Heerfürsten gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan, Abel-Maim und alle Kornstädte Naphtalis. Als Baasha das hörte, ließ er ab, Rama zu bauen und hörte auf mit seinem Werk. Wir könnten sagen, dass Asas Plan zu 100% aufgegangen ist, oder? Er schmiedet einen Plan, er vollzieht ihn und der Plan geht 100% auf. Wir könnten das jetzt noch fromm verpacken und wir könnten sagen, dass ja Gott Gelingen geschenkt hat, ne? Dass dieser Plan gelungen ist. Aber was sagt Gott dazu? Ab Vers 7 bis 9, da heißt es, zu der Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Syrien verlassen hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, darum ist das Herr des Königs von Syrien deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine große Menge mit sehr vielen Wagen und Reitern? Und doch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verließest. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast töricht gehandelt, darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Sein perfekter Plan, der genau exakt aufgegangen ist, da muss jetzt Asa hören, dass er töricht gehandelt hat. Ich stelle mir schon vor, das war schon ein Schlag ins Gesicht, oder? Und die Bibel verheimlicht uns nicht, was Asa gefühlt hat, beziehungsweise was Asa getan hat. Wir lesen weiter in Vers 10. Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er war deswegen zornig über ihn. Und Asa unterdrückte zu der Zeit einige vom Volk. Anders als David, der Buße tat, als er wegen der Sünde mit Bathseba kritisiert wurde, darauf hingewiesen worden ist, sperrt Asa den Boten Gottes ein. Und nicht nur das, dieser rechtschaffene Asa, der fängt an, Menschen im Volk zu unterdrücken. Wir lesen weiter. Vers 12. Im 39. Jahr seines Königreichs wurde Asa krank an seinen Füßen. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Wir sehen, dass Asa aus dieser Kritik, aus dieser Ermahnung von Hanani, dem Seher, nichts gelernt hat. Und auch hier verlässt sich Asa wieder auf Menschen und nicht auf den Herrn. Vers 13 und 14. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seines Königreichs. Man begrub ihn in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte graben lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei Gewürzen nach der Kunst des Salbenbereiters gemacht, und sie machten ihm einen sehr großen Brand. Das ist das Ende vom König Asa. Wir lesen nicht, ob Asa nochmal Buße tat, aber ich persönlich glaube, dass wir Asa in der Ewigkeit wiedersehen werden, denn 1. Könige 15, 14 sagt uns, das möchte ich uns kurz vorlesen, 1. Könige 15, 14, der zweite Abschnitt. Doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn sein Leben lang. Asa ist gefallen, aber ich glaube nicht, dass er abgefallen ist vom Herrn. König Asa, ein Mensch wie du und ich. Was hat es mit dir und was hat es mit mir zu tun? Und ich möchte diese drei Kapitel mal auf uns projizieren. Und Kapitel 14, da sehen wir, wie das Leben im Glauben aussieht. Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn. Wie ist es mit uns, wenn wir im Glauben stehen und wir merken, es gibt Dinge, die uns behindern? Beseitigen wir die auch? Wir sehen, dass Gott Asa Ruhe gegeben hat. Und wir sehen auch bei uns, wie der Herr uns Ruhe in unserem Herzen schenkt. Wir sehen, dass Asa Prüfungen durchlaufen musste. Und wir merken auch in unserem Glaubensleben, in unserem Leben, dass wir auch Prüfungen durchlaufen müssen. Und manchmal sind die Prüfungen so groß wie eine Million starke Heeresmacht, nicht wahr? Und wir haben nur 580.000 von den Kriegern. Was ein schönes Bild ist für unsere Ressourcen, für unsere Fähigkeiten, finanzielle Mittel, für unsere Weisheit, all das ist begrenzt. Und wir haben manchmal Prüfungen, die größer sind als unsere Ressourcen. Und dazu einfach mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben es ja vom Sohn, ich glaube, der heißt Len, gehört, vom Sohn von Josef Dragil. Er hat eine tödliche Krankheit. Und mit den begrenzten Ressourcen, die beispielsweise Josef hat, mit seinen 580.000 Mann starke Armee, steht er einem gewaltigen Heer entgegen. In dem Fall ist es die Krankheit beim Sohn. Und er tut das Gleiche, was wir tun würden. Er ruft zum Herrn, weil er weiß, diese Schlacht kann er nicht gewinnen mit seinen Ressourcen. Und was passiert, wenn der Herr sein Gebet erhört? Ein anderes Beispiel. Wir beten für Menschen, die wir liebgewonnen haben, die noch nicht im Glauben sind. Auch das könnte für uns eine Prüfung sein, wo wir merken, dieser Mann oder diese Frau oder dieses Kind, dass das jemals zum Glauben kommt oder zum Glauben findet, ist so unwahrscheinlich. Also auch hier eine begrenzte, mit den begrenzten Ressourcen kommen wir nicht mehr weiter, weil dieses Gebetsanliegen oder diese Prüfung ist so groß wie eine Million starke Armee. Und stellt euch vor, der Herr erhört das Gebet, so wie bei Asa. Was passiert dann mit dem Beter? Kapitel 15 passiert dann. Wenn dieses Gebet erhört wird, dann können wir vor Freude Bäume ausreißen, nicht wahr? Wenn der todkranke Sohn geheilt wird, wenn Menschen zum lebendigen Glauben hindurchdringen, dann könnten wir einfach vor Freude jubeln. Genauso das, was Kapitel 15 uns sagt. Zur Wahrheit gehört aber auch Kapitel 16. Denn wir sehen, dass Kapitel 16 ein Bild ist, ja, für unseren Alltag, wo Prüfungen kommen, wo Herausforderungen kommen, die vielleicht nicht so stark sind wie eine Heeresmacht von 1 Million. Vielleicht ist es nur eine Heeresmacht von 100.000. Und wir mit unseren 580.000 stehen dem entgegen und meinen, das ist ja kein Problem. Und wir sind in der Gefahr, dass wir Gott ausklammern. Genauso wie Asa es tat. Er hat sich auf Ärzte verlassen, er hat sich auf das Geld verlassen, er hat sich auf einen fremden heidnischen König verlassen, dass er ihm hilft, aber er hat nicht auf Gott geblickt. Und genauso auch hier für uns die Gefahr, dass wir gerade in diesen kleinen Herausforderungen, in diesen kleinen Prüfungen, in diesem Herr, was uns gegenübersteht mit 100.000 vielleicht oder nur 50.000, wir den Herrn nicht einbeziehen. Auch hier ein praktisches Beispiel und ich bleibe jetzt mal bei der Krankheit. Angenommen, wir durchleben sowas. Wir werden wieder gesund von einer tödlichen Krankheit, wir freuen uns und Jahre vergehen, der Alltag kehrt ein und wir werden wieder krank, aber nicht mit so einer schlimmen Krankheit, mit einer einfacheren Krankheit. Wir suchen Ärzte auf, wir bezahlen Medikamente und wir werden gesund. Und wir haben aber in dieser Phase nicht ein einziges Mal den Herrn mit einbezogen. Könnte es nicht sein, dass auch hier der Herr sagen würde, du hast töricht gehandelt, du hast dich auf Ärzte verlassen, nichts gegen Ärzte also, ne? Du hast dich auf Medikamente verlassen, auch hier, nichts gegen Medikamente, aber es muss die richtige Priorität in unserem Leben sein. Nicht nur die großen Dinge vor Gott zu bringen, die wir vielleicht gar nicht schaffen könnten, wie diese 1 Million starke Heeresmacht, sondern auch treu zu sein in den kleinen Dingen, wie zum Beispiel eine Heeresmacht zu besiegen, wie eine 100.000, 50.000, völlig egal. Dass wir immer den Blick haben, dass die Ressourcen, die wir haben, in dem Fall diese 580.000 Mann, dass selbst die von dem Herrn kommen. Ob es deine Arbeit ist oder ob du in der Schule bist, ob du einen vollen Kühlschrank hast oder deine Arbeit ausführst, es ist völlig egal. Mach es mit dem Herrn. Sei im Kleinen treu, wie auch im Großen. Alles, was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und dann gibt es noch den Asa, der nicht bereit war, sich ermahnen zu lassen. Auch das ist uns ein Beispiel, denn wir sollten immer, immer offen sein für Zurechtweisung oder Ermahnung. Denn wir sehen, es kann ein Plan gelingen. Wir können gesund werden, wenn wir Medikamente nehmen, wenn wir zum Arzt gehen. Der Plan kann gelingen, definitiv. Und dennoch steht vielleicht Gott dahinter und sagt, du hast töricht gehandelt. Und auch hier, lasst uns offen sein, dass wir auf Ermahnungen Acht haben. Ja, dass wir uns nicht verbittern oder zornig sein, wie Asa, der seinen Gottesboten eingesperrt hat, sondern dass wir so gesinnt sind wie David, der sich hat was sagen lassen, der schlussendlich auch Buße getan hat. Und dass wir von Asa lernen dürfen, sowohl vom Guten als auch vom Schlechten. Möge der Herr uns beim Nachdenken segnen, König Asa, ein Mensch wie du und ich. Amen.